Uns den Text aus 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 22. Euch allen schließlich sage ich lese nach der guten Nachricht, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt einander als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, so gewiss Gott euch dazu berufen hat, in der kommenden Welt die Fülle seines Segens zu empfangen. In den Heiligen Schriften heißt es, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage erleben will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre dich ab vom Bösen und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten, aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht irre machen. Ehrt Christus in euren Herzen als euren Herrn. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt, dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden. Und wenn Gott es anders beschlossen hat, ist es doch besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte. Auch Christus hat für die Sünden der Menschen gelitten, der Schuldlose für die Schuldigen, und dies ein für allemal. Damit hat er euch den Weg zu Gott freigemacht. Als einer, der zu Menschen gehörte, wurde er getötet. Als einer, der zu Gott gehörte, wurde er lebendig gemacht. Er ging auch zu den Geistern in der Totenwelt gefangen gehalten werden und verkündete ihnen die gute Nachricht. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch zuwartete, solange Noah die Arche baute. Nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden durch das Wasser gerettet, das die Arche trug. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer dich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen hat. Er ist zum Himmel aufgestiegen und hat sich dabei alle Engel und himmlischen Mächte unterworfen. So, Jochen, jetzt übergebe ich dir.
Ich darf heute Morgen hier Vertretung für den Ben stehen. Der hätte heute Morgen die Einleitung für die Wortbetrachtung gehabt. Er ist mit seiner Familie oder mit seinem Sohn Raffi im Krankenhaus. Der musste dort behandelt werden. Ich habe heute Morgen eine WhatsApp bekommen, die freudige Nachricht, dass es dem Raffi besser geht. Ihr freut euch sicherlich, Maria und Herbert als Großeltern, dass ihr auch diese Nachricht bekommen habt. Und deswegen bin ich heute Morgen hier und meinen Urlaub finde. Wir wollen ja nur 3 Tage weg, fängt ein bisschen später an. Okay, jetzt ist es so, ich bin normalerweise nie hier für die Wortbetrachtung, sondern meistens soll ich ja immer eine komplette Predigt halten und das ist ja eine Herausforderung für einen Prediger, Pastor, ne? Eine Wortbetrachtung, sich kurz zu fassen, anderen noch Raum zu lassen. Und damit ich nicht dieses Missgeschick habe, dass am Ende alle denken, er hat alles gesagt, möchte ich jetzt zu Beginn allen den Vortritt lassen, die sich vorbereitet haben. Gibt es irgendjemanden in unserer Mitte, der gesagt hat, ich habe mich mit diesem Text intensiv beschäftigt und ich möchte dazu etwas sagen, dann würde ich da die Bühne freigeben und ich werde dann anschließend ergänzen und weitermachen. Hier ist das Mikrofon.
Guten Morgen. Ja, der alte Günther hat sich mal aufgemacht, nach einigen Jahren oder Wochen, was weiß ich, mal wieder ein paar Worte zu sagen zu dem Text. Ich habe mich da ein paar Tage vorbereitet und habe mal geguckt, Mensch, das Kinder, da ist ja jede Menge Zündstoff drin. Und da habe ich mir einige Seiten rausgeschrieben und die möchte ich jetzt ein bisschen hier so verkündigen. Ich habe eine Bibel, da steht seit 1914 drin, heiligt Gott in eurem Herzen. Das ist hier in unserem Text, der Vers 15a. Seid also, liebe Geschwister, allezeit bereit, Verantwortung gegenüber der Schrift zu übernehmen. Denn ihr tragt die Hoffnung zum ewigen Leben in euch. Kapitel 3, Vers 15b. Und dann kommen jede Menge Aufzählungen von Eigenschaften, die wir als wiedergeborene Christen verkörpern sollen. Ich habe mal 10 Stück davon aufgeschrieben in dem gesamten Text. Da geht es um die Verantwortung. Seid untereinander gleichgesinnt. Seid miteinander mitleidend. Seid voll geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig untereinander. Seid demütig gegenüber dem anderen. Seid liebevoll. Seid verzeihend. Seid vergebend. Seid mitfühlend. Und seid untereinander liebevoll. Das sind nur 10 Eigenschaften, die mir eingefallen sind, die ich da rausgezogen habe aus dem Text. Und meine Gedanken, die möchte ich jetzt weitergeben. Das sind biblische Eigenschaften, die von oben niedergeschrieben wurden. Und die könnten wir eventuell auch umsetzen. Aber wie wenden wir diese Umsetzungen an? Wenn wir das auf die Reihe kriegen, diese Gerechtigkeiten und diese Eigenschaften in die Taten umzusetzen, ihr Lieben, dazu heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte seinem Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also dreht es hier um Glaube. Doch mit einigen Eigenschaften, da tun wir uns irgendwie ein bisschen schwer untereinander. Es ist uns aber nicht gegeben, die eine Schwester so zu lieben, wie man sollte, oder den einen Bruder gleichwertig zu behandeln wie die Schwester, um eine gleiche Besinnung oder Gesinnung zu unterscheiden und zu erkennen, sagt uns der Vers 8. Mir persönlich sagt das, wir als wiedergeborene, begnadigte Christen sollten uns einfach untereinander und miteinander harmonisch begegnen. Statt Egoismus, statt Ablehnung in unserem Herzen zu formen, um dann meinem Gegenüber Leid zuzufügen, das hat nichts mit einer biblischen Gesinnung zu tun. Stattdessen sollten wir gemeinsam zusammenarbeiten, denn nur auf ehrlicher, offenherziger Basis kann man viel erreichen. Und dadurch sind wir in Gottes Gunst wertgeachtet. Und auch gesegnet. Vers 12 sagt mir, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Und die Gerechten sind ja die, die mit Christus verbunden sind durch den Heiligen Geist, die umgekehrt sind und haben ihr Leben Gott übergeben. Ich erkenne aus diesem Vers, aus diesem einen Satz, wenn wir als gläubige Christen unser Fehlverhalten vor Gott bringen, wie das täglich wahrscheinlich geschieht, in irgendeiner Form. Und auch darüber Buße tun. Und das von Herzen zu Gott bringen. Und unser Versagen ihm vor die Füße legen. Dann werden wir Vergebung erlangen. Und wir werden alle wieder reingewaschen im Blut des Lammes, ihr Lieben. Und das ist doch was. Und wir haben diesbezüglich keine Strafe zu erwarten. Aber unser Herr, der möchte unbedingt, dass wir ein Leben nach seiner Ehre führen sollten. Es ist in unserem Herzen vergessen worden, dass Christus als Unschuldiger für uns schuldige Menschen gestorben ist, ans Kreuz geschlagen wurde und jämmerlich zugrunde ging. Er hat mit uns Freundschaft geschlossen, indem wir unser Leben ihm übergeben haben. In Matthäus 19,6 heißt es, was Gott nun mit uns zusammengefügt hat, das sollen die Gläubigen untereinander nicht zerstören. Vers 9 sagt aus, vergeltet Böses nicht mit Bösem, sondern segnet einander, dann hat das Böse in euch keinen Ausbruch und kann keine Verletzungen erschaffen. Ja. Denn es ist Gott ein Greuel, wenn wir untereinander uneins sind und uns gegeneinander zerfleischen. Das ist nicht in seinem Plan. Wir sollten das Böse mit Gutem überwinden und nur so werden wir von Gott gesegnet. Denn was irgendein Mensch sät in seinem Herzen, das wird er wohl auch ernten. Das lesen wir in Galater 6, Vers 7. Also ist für uns gegeben, lebt zur Ehre unseres Gottes, der sie für uns alle hingegeben hat. Sein Ausruf am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Verkörper die Gnade, die uns dadurch ermöglicht wurde. Und diese Gnade, ihr Lieben, hat uns durch die Vergebung unserer Sünden unser irdiges Leid weggenommen und dafür ewiges Leben zugesprochen. Und dieses Geschenk, ihr Lieben, dürfen wir nicht kleinreden, sondern Jesus immer wieder danken dafür, dass er uns solches Privileg übergeben hat. Und dieses Privileg, ihr Lieben, das ist unverweslich, das ist unbefleckt, das ist unverwelklich. Und das ist unser Erbe, das für uns im Himmel aufbewahrt ist. Und in unserem Glauben an die Liebe Gottes, die er über uns ausgegossen hat, dürfen wir jetzt schon als Geschenk ansehen und genießen. Und dieses Erbe, was uns geschenkt wurde, kann und wird nicht an Wert verlieren, sondern bleibt für unsere Ewigkeit kostbar und makellos aufbewahrt. Diesen Satz habe ich noch aus 1. Petrus 1, Vers 4 hinzugefügt. Und das sollten wir alles in unserem Herzen festmachen, dass der Herr für uns das Leben gegeben hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, hat sein teures Leben für uns hingegeben. Wie gut, dass der Vater ihn auferweckt hat, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und uns beobachtet hier, wie wir uns verhalten. Und wir sollten ihm anstatt Kummer zu bereiten, sollten wir ihn loben und preisen und ehren, was er für uns gesamt getan hat. Amen.
Ist noch jemand, der das gerne weiter ergänzen möchte? Bitte.
Vielen Dank, Günther, für die Ausführungen. Diese Eigenschaften oder diese Aufforderungen hast du schon aufgelistet. Und der Vers 8, ich habe hier die NEÜ. Schließlich sage ich euch allen, seid euch in der gleichen Gesinnung einig. Also dieses schließlich, also dem muss ja was vorausgegangen sein. Oder eine andere Übersetzung, Elberfelder sagt, endlich, macht jetzt mal, mit meinen Worten so. Wie schafft man das? Und dann hat Günther uns diese Eigenschaften aufgezählt. Und dann ist noch was. Habe ich vielleicht überhört, aber ich meine, du hättest den Vers 10 auch erwähnt, aber ich lese den Vers 10 jetzt nochmal. Bis Vers 9 haben wir ja diese Eigenschaften. Und dann heißt es in Vers 10, also 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 10, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, was soll der machen? Der behüte seine Zunge. Also wer das Leben liebt, wer will das nicht? Ich auf jeden Fall. Auch gute Tage sehen will ich gerne. Dann hör zu, was weiter steht. Der hüte seine Zunge. Ja, unsere Zunge, die Worte, die wir so aussprechen. Und hier will ich ja aus dem Wort Gottes einige Verse dazu lesen aus den Sprüchen. Da lesen wir ja so einiges. So, von der Zunge. Den ersten Vers, den ich vorlesen will, ist Sprüche 10, Vers 19. Da heißt es, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde, also geht es ohne Sünde nicht ab. Doch wer die Zunge im Zaum hält, ist klug. Oder eine andere Übersetzung sagt wieder, wo viele Worte sind, da ist Treubruch, da ist viel Mist. Und fast jedes Volk oder vielleicht jedes Volk hat auch ein Sprichwort über die Zunge. Wie heißt es in Deutsch? Ich denke, das passt so zu diesem Vers. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. So, der nächste Vers ist in Kapitel 15, Vers 1. Eine milde Antwort stillt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Die Perser, die haben auch ein Sprichwort über die Zunge. Das ist mir jetzt entfallen. Ich habe es, ja, das kommt vielleicht gleich noch. Ein persisches Sprichwort, warnend droht. Allzu geschwinde Zunge, früher tot. Dieser Sinn ist hier drin. Eine milde Antwort stillt den Zorn. Aber wenn ich mich in Worte gehen lasse, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. So, dann ist in Kapitel 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig, süß wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Die Rumänen haben auch ein Sprichwort über die Zunge. Übersetzt heißt das in etwa so, Schweigen ist süß wie Honig. Schweigen ist süß wie Honig. In Kapitel 18, also Sprüche, ich bin immer noch in Sprüche, Kapitel 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Oder wieder eine andere Übersetzung, dem ist es Narrheit und Schande. Also wer Antwort gibt, bevor er zuhört, also bitte zuerst zuhören, sage ich mir immer wieder, nicht gleich eine Antwort haben. Also wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Die Chinesen haben auch ein Sprichwort über die Zunge. In China heißt, das Wort hat flinke Beine. Kein flüchtiger Rosseshuf holt wieder ein. Der Sinn ist hier drin. Kapitel 18, Vers 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Also der erste Satz, sie hat Macht über Leben und Tod. Die Türken haben auch ein Sprichwort. Die Zunge hat weit mehr verheert, also kaputt gemacht. So sagt der Türke, als das raue Schwert. Ist das nicht so? Kriegspropaganda, wenn wir so denken. Viel mehr kaputt gemacht wahrscheinlich wie alle Waffen. Die Zunge hat weit mehr verheert, so sagt der Türke, als ein raues Schwert. Und der letzte Vers in den Sprüchen, den ich so gefunden habe, das ist in Kapitel 26, Vers 28. Eine falsche Zunge hasst ihre Opfer und ein glatter Mund verursacht den Sturz. Ein glatter Mund verursacht den Sturz. Auch die Griechen haben ein Sprichwort über die Zunge. Der Grieche sagt, obwohl sie schwach und klein, die Zunge, obwohl sie schwach und klein, die Zunge kann ein giftiger Mordstall sein. Ja, die Zunge. Zurück zu unserem Text. Das war jetzt Vers 10. Und dann meine Frage, wie schaffen wir das? Hat Günther auch versucht, uns zu erklären. Und ich kann es auch nicht letztlich erklären, aber wie schaffen wir das? Nun, Perfektionisten, nach meiner Meinung nach, die gibt es nicht. Es ist nicht so, dass, wenn ich mal mich zu Gott bekehrt habe, dass ich dann nie mehr sündige. Nein, nein. Alles, was hier aufgeführt ist, an Eigenschaften, leider, solange ich in diesem Leibe lebe, passiert das mir auch noch. Sogar mit der Zunge. Ja, wie viel oder wie viel zu viel. Aber ich denke, die Lösung, die liegt da drin in Vers 15. Nach meinem Beurteilen. Den lese ich jetzt nochmal. Indem wir auf ihn schauen. Also Vers 15 heißt, lass Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Also lasst Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Und indem wir das tun, können wir wirklich das, wenn auch in geringem Maße, aber darin wachsen, diese Eigenschaften auch zu erfüllen. Und am Donnerstag, da hat Jan die Andacht gehabt und während er so seine Andacht hielt, da fiel mir eine Geschichte ein. Er hat uns nämlich die zwei ersten Verse, also Vers 1 und 2 aus 1. Timotheus 2 gelesen. Da geht es ums Gebet. Und da hat er uns auch so ein bisschen mitgenommen und wie wir uns gegenseitig anspornen können, dass wir ja unserem Gott wirklich gefallen. Und da gab er dieses Beispiel aus dem Radsport. Wenn die Sportler dann auch am Ziel oder kurz vor dem Ziel sind und die ganzen Fans links und rechts stehen und sie anfeuern, ist das nicht eine Motivation doch? Sehr wohl. Wie sehr brauchen wir uns gegenseitig? Aber dann fiel mir diese Geschichte ein, die will ich jetzt kurz erzählen. In der Antike waren zwei Königreiche. Die hatten immer wieder Streit an der Grenze. Und ein Königreich war dem anderen weit überlegen. Aber wie es manchmal so ist, das kleinere Königreich stichelt immer am Bösen. Und der König aus dem Riesenreich, mit dem großen Heer, schickt Boten und lässt dem sagen, dem König, sieh zu, dass Ordnung da einkehrt an der Grenze. Sieh zu, dass da Ordnung einkehrt an der Grenze. Er lässt sich nichts sagen. Und dann schickt er ihn nochmal. Immer nicht. Und das dritte Mal schickt er wieder, der König schickt wieder die Diener und sagt ihm jetzt so, noch einmal, also das dritte Mal, noch einmal, wenn du nicht hörst, dann kommt es zum Krieg, dann kommt es zum Kampf. Und er lässt sich nichts sagen. Der König hält Wort, es kommt zu einem Krieg und klar, er ist der Sieger mit dem großen Heer. Was macht er? Er nimmt nur den König gefangen und bringt ihn in sein Land, in die Hauptstadt, stelle ich mir so vor, ich habe dann auch meine Fantasie immer so dabei. Und sie treffen sich auf dem Marktplatz, es ist ein Tag festgelegt, wo er gerichtet werden soll. Und das Urteil war ja so, Todesurteil. Und dann, sie versammeln sich alle da. Und dann gibt der König, dieser König, der jetzt der Stärker war, gibt diesem einen König, der jetzt verurteilt werden sollte, noch eine Chance. Er sagt, ich gebe dir, guck hier, ich gebe dir diesen Krug. Er wird vollgemacht mit Wasser, diesen Krug, wenn du ihn nimmst und ihn bis ans Ende der Stadt bringst, ohne zu verschütten, hast du dein Leben gerettet. Der König stand vor dem Tod. Vielleicht hat er gedacht, ich probiere es. Er nimmt den Krug und geht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Auf der rechten Seite waren seine Leute, die haben ihn angefeuert. Daher kam mir auch diese Geschichte in den Sinn. Angefeuert, guck nur, dass du gut aufpasst, du hast noch nicht verschüttet, du schaffst es. Angefeuert. Die auf der linken Seite, das waren seine Gegner, die haben ihn fertig gemacht, du hast schon verschüttet. Die hinter ihm, wer kennt die Geschichte? Hinter ihm waren auch zwei Mann mit den Schwertern. Der König hatte angeordnet, ihr guckt ihm über die Schulter, sobald er einen Tropfen verschüttet, haut ihr ihn da nieder, fertig. Und dieser König mit dem Krug sieht immer nur auf den Krug, Ziel, Krug, Ziel, Krug, Ziel. Er schafft es tatsächlich, ich mach kurz, er schafft es tatsächlich, das Ziel zu erreichen. Der überlegene König sagt zu ihm, ich halte Wort. Ich habe dir gesagt, wenn du das schaffst, das Ziel erreichst, ohne zu verschütten, hast du dein Leben gerettet. Aber sag mir bitte das eine. Was hat dich wirklich bewogen oder motiviert, dass du es geschafft hast? Waren es die zu deiner Rechten, die dich angefeuert haben? Waren es die zu deiner Linken, die dich fertig gemacht haben? Oder war die Angst von hinten? Was hat dich wirklich bewogen? Und die Antwort war, war jemand zu meiner Rechten? War jemand zu meiner Linken? War jemand hinter mir? Ich wusste nichts als den Krug und das Ziel. Und ich denke, bei den Sportlern ist es auch in etwa so. Sicher ist es gut, wenn sie angefeuert werden. Aber ich glaube nicht, dass jemand einer da anhält und mit seinem Manager mal spricht und was meinst du, schaffe ich es? Nee, der weiß nur jetzt das Ziel. Und das wünsche ich uns, dass wir Christus aus diesem Text oder aus diesem Text heraus, konnte ich das auch so ernehmen, ja, dass wir auf Christus schauen. Oder hier in Vers 5, 15 lese ich nochmal, lass Christus in den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Oder auf das Ziel gucken. Und so werden wir das auch schaffen. Und was wir nicht schaffen, ist seine Gnade groß genug, dass er uns vergibt und uns immer wieder anspornt. Und gegenseitig wollen wir uns ja anspornen. Also, das Wort Gottes und Christus das Ziel.
Ja, wir durften jetzt schon einiges hören. Gibt es noch jemanden? Also, dann möchte ich noch zwei, drei Gedanken ergänzen, die wir heute Morgen hier gehört haben. Als ich diesen Bibeltext gelesen habe, da habe ich gedacht, für welche Menschen ist er denn gedacht? Und der ganze erste Petrusbrief, er ist ja an Menschen gerichtet, die ein Stück weit unter Druck stehen. Und vor einigen Jahren war ich einmal in einem Hauskreis. Das war in einer fremden Gemeinde, wo ich zu Gast gewesen bin. Und als wir dort in diesem Hauskreis zusammen waren, da kamen wir auch an den Punkt, wo wir uns ausgetauscht haben, wo Gebetsanliegen, Nöte, Erfahrungen ausgetauscht wurden. Und das war ein Hauskreis, in dem man sehr persönlich miteinander sprechen konnte. Und dann sagte auf einmal ein Mann, ich bin in einer richtigen Drucksituation. Höchstwahrscheinlich werde ich von meiner Firma entlassen, weil ich mit meinen Kollegen nicht mehr klarkomme. Meine Kollegen versuchen mich aus meinem Team, aus dem Arbeitsteam heraus zu mobben. Was war passiert? Er war Christ. Er war noch gar nicht lange Christ. Und er wollte sein Christsein leben, er wollte ein gerechtes Leben führen, er wollte nach dem Willen Gottes leben. Und als Monteure sind sie immer auf Montage gefahren und dort musste man dann den Stundenzettel ausfüllen. Und seine Kollegen wollten gerne einfach großzügig aufrunden. Und er wollte nur das aufschreiben, was er auch gearbeitet hat. Und dann wären ja unterschiedliche Ergebnisse beim Chef eingereicht worden. Und seine Kollegen, die haben ihm das Leben so schwer gemacht, dass er sagte, ich halte es hier nicht mehr aus. Ich kann in dieser Firma nicht mehr bleiben. Ich weiß nicht, wie ich meinen Stundenzettel richtig ausfüllen soll. Ich weiß nicht, wie das hier gelingen kann. Ich denke an Menschen, die in der ehemaligen DDR als Christen versucht haben zu leben, die Nachteile, manchmal sogar ins Gefängnis gekommen sind. Wir haben Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben hier in der Gemeinde. Das sind Menschen, denen wurden berufliche Laufbahnen versperrt, sie wurden vor der Klasse bloßgestellt. Und auf einmal merken Menschen, wir sind unter Druck. Und wisst ihr, wenn man unter Druck gerät, wie reagiert man? Da entsteht ja auch eine gewisse Aggression. Auf der einen Seite könnte man sich anpassen und mit den Wölfen heulen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch jetzt Böses mit Bösem vergelten wollen. Und der Apostel Petrus hat diesen Brief diktiert, Silvanus diktiert. Und ich denke an den alten Petrus, wie er jetzt diesen jungen Christen diese Worte schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und schlagt bei Beleidigung nicht einfach wieder zurück. Versucht euch friedlich auszudrücken. Versucht eine Kommunikation zu führen, mit denen ihr nicht Anlass gebt, noch mehr Aggression hervorzubringen. Und als Christen in diesen Drucksituationen zu sein, und vielleicht sind heute Morgen Leute da, die das auf dem Arbeitsplatz, in der Schule vielleicht schon mal erlebt haben oder noch erleben. Und dann merken wir, dass wir Unterstützung brauchen. Euch allen schließlich sage, haltet in derselben Gesinnung zusammen. Ja, so hat es dieser Bruder, den wir damals im Hauskreis hatten, er hat es so erlebt, da waren Geschwister, die an seiner Seite gestanden haben, die für ihn eingetreten sind im Gebet, die ihn unterstützt haben, damit er von Gott die Kraft bekam, die Nachteile auszuhalten, weil er das ja aus eigener Kraft gar nicht kann. Oder dann, dass ich in Situationen bin, dass ich nicht zurückschlage, dass ich nicht aggressiv reagiere, dass ich nicht Böses mit Bösem vergelte. Der Petrus hat dem Malchus einfach das Ohr abgehauen. Da hat er noch sein Schwert dabei. Und jetzt schreibt dieser Mann, dass die jungen Christen nicht so handeln sollen. Warum? Warum mutet er ihnen das zu? Warum mutet er ihnen das zu? Man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen. Jesus ist Herr. Jesus ist der auferstandene Herr. Er ist euer Herr. Ja, und er mutet diesen jungen Christen auch diese Wahrheit zu. Wenn Jesus der Herr ist, kann es sein, wird es vielleicht sogar sein, dass ihr, weil ihr euch dem Herrn Jesus Christus untergeordnet habt und ihn als Herrn über eurem Leben habt, dass das Widerstand hervorrufen kann, dass es Nachteile für euch bedeutet. Aber Jesus ist Herr. Das Ziel, das wir eben in dieser Geschichte gehört haben, dieses Ziel, nämlich die Ewigkeit. Das ist das Ziel, was auf euch wartet, wo euch der Herr in Empfang nehmen wird. Dieser auferstandene Herr ist an eurer Seite. Er ist für euch da. Und deshalb will er euch auch die Kraft geben und er ist euch ein Vorbild geworden. Auch er, so heißt es, hat für die Sünden der Menschen gelitten, der Schuldlose für die Schuldlosen. Jesus ist den Weg ans Kreuz, ins Leid hineingegangen. Und er ist trotzdem der Herr. Er ist der Herr, weil er auferstanden ist, weil Gott ihn auferweckt hat. Und dann haben wir noch in diesem Text diese ganz merkwürdigen Verse, dass Jesus als der Auferstandene beziehungsweise im Geist, als der lebendige Herr sogar ins Totenreich hineingegangen ist und denen gepredigt hat, die im Gefängnis gefangen sind. Eine Stelle, die es nur einmalig so vorkommt. Und ich kann das heute Morgen hier nicht in Gänze ausbreiten, was das bedeuten kann. Aber was Petrus seinen Lesern damit sagen will, Gott hat alle Möglichkeiten, Jesus hat alle Möglichkeiten, der Auferstandene hat alle Möglichkeiten, er ist der Herr. Er ist sogar der Herr im Totenreich über die Sünder. Und seine Heilsabsichten gehen viel, viel, viel weiter, als wir uns das Menschen überhaupt vorstellen können. Aber ihr gehört zu ihm. Ihr gehört zu ihm. Er ist euer Herr. Und deshalb dieses Wort, seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Seid bereit zur Rechenschaft, dass Jesus in euch lebt, dass ihr mit diesem Herrn unterwegs seid, dass er der Herr, der Auferstandene ist und dass ihr, indem ihr ihn Herr sein lasst in eurem Leben, die eigentliche Freiheit habt und euch nicht von den Bösen in dieser Welt knechten lassen müsst. Nur durch den Herrn ist die Kraft. Und dann haben wir gehört, dass es weise ist, die Zunge. Wisst ihr, der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Seid bereit zur Verantwortung von jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Aber es ist die Frage, wie man das tut, wie man das macht. Muss man den Leuten alles um den Kopf hauen? Nein, der Apostel Petrus sagt hier, dass man demütig, freundlich, ehrerbietend kommuniziert. Den anderen sein Gegenüber achtet. Dass man dem anderen die Wahrheit, die man selbst gefunden hat, nicht einfach um den Kopf schlägt und so wieder neue Aggression hervorbringt, sondern indem man Jesus als Herrn bekennt und gleichzeitig Worte wählt, die den Frieden stiften und den Frieden erhalten und so auf das Gegenüber zugeht, auch wenn der andere vielleicht sogar mit Aggression einem gegenübertritt. Nämlich, so kann man dann dem anderen, es wird in einem anderen Bild gewandt, durch die Liebe kann man glühende Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Aber wie ist das möglich? Wir haben es heute Morgen gefragt, wie ist denn das möglich? durch eigene Kraft unmöglich. Durch eigene Kraft unmöglich. Und deswegen ist für mich so wichtig, das ist jetzt nicht hier explizit in diesem Text, ich hatte es in meiner Predigt über Jesus als den hohen Priester schon einmal gesagt, mit Jesus an meiner Seite, oder Paulus formuliert es noch einmal anders, Christus in euch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch, der Auferstandene ist in mir durch seinen Geist präsent. Und deswegen darf ich immer wieder sagen, Herr Jesus, wenn ich angefochten bin, wenn mir die Worte fehlen, ich bin nicht allein. Du bist da. Du bist in mir. Und du hast die Situation im Griff. Und mit dir gehe ich in die Situation, an die Schwierigkeit im Arbeitsplatz. Wenn du am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Familie, in der Verwandtschaft, wo immer es ist, wo du merkst, hier ist es schwierig für mich, hier ist Widerstand für mich, ich will mich ja richtig verhalten. Wie kann ich das erleben, wie kann ich das schaffen? Such dir Geschwister, die für dich beten. Lasst uns in unseren Gruppen, die wir haben, für uns beten, wie für diesen Bruder gebetet wurde. Und dann lasst uns bewusst sein, dass Jesus da ist und dass ich nicht alleine bin, dass er mir die rechten Worte oder auch die Zeit zum Schweigen, dass er mir durch seinen Geist das deutlich macht. Und dann trotzdem in dem Bewusstsein zu wissen, wenn ich versage, ist er auch an meiner Seite. Er lässt mich nicht im Stich. Er ist der Herr aller Möglichkeiten. Er ist der Herr, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und an diesen Herrn dürfen wir glauben, dem dürfen wir uns immer wieder neu anvertrauen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns